بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Wir machen weiter mit Aja 25 und verkünde denen, die glauben und Gutes tun, dass Gärten mit strömenden Flüssen auf sie warten. Jedes Mal, wenn sie dort mit Früchten bewirtet werden, sagen sie, das ist ja das, womit wir auch vorher, in Klammern steht ja auf der Erde, versorgt wurden. Gegeben wird ihnen aber nur Ähnliches dem Aussehen und Namen nach. Darin, in den Gärten also, werden sie Ehepartner von vollkommener Reinheit haben und sie werden ewig dort verweilen. Fußnote 26. Die Früchte sind denen auf der Erde ähnlich, sodass die Paradiesbewohner meinen, sie zu kennen. Tatsächlich aber ist ihr köstlicher Geschmack mit nichts Bekanntem vergleichbar. Das ist also eine Deutung dieser Ayah. Die andere Deutung ist, sie vergleichen es nicht mit den Früchten der Dunya, sondern sie vergleichen es mit den Früchten im Paradies, die sie vorher bekommen haben. Also der hatte einen Apfel und der nächste Apfel, da sagt er, ey, das ist ja so wie der vorherige Apfel, aber dem ist nicht so, sondern dieser ist besser. Also dieser Vergleich ist entweder mit den Früchten der Erde oder dieser Vergleich ist mit den Früchten des Paradieses selbst, was sie vorher bekommen haben. Seite 27 im Tafsir des Sa'di. Und zwar durcheilt von Bächen, diese Flüsse, da sagte er, also aus Wasser, Honig und Wein, die sie hervorsprudeln lassen, wie sie möchten und die sie fließen lassen, wo sie es wünschen, und womit die Bäume bewässert werden, sodass verschiedene Arten von Früchten gedeihen. Dann sagt er über seine Worte, doch es ist ihnen eine ihr ähnliche gegeben worden, wird gesagt, dass sie bedeuten, also über diese Worte, dem Namen nach ähnlich, doch von anderem Geschmack. Außerdem heißt es, dass diese Worte bedeuten, von ähnlicher Farbe, aber mit einem anderen Namen. Oder sie ähneln einander hinsichtlich der Schönheit und der Schmackhaftigkeit. Und wahrscheinlich ist dies das korrekt. Also es ist auf jeden Fall nicht das Gleiche, sondern etwas Ähnliches. Wem gehören die zwei Kinder? Hier jemand? Ihr beiden Kinder? Ja, Assalamu alaikum. Seid ihr mit der Mama gekommen? Kannst du dich mal kümmern, bitte? Barakallahu fik. Jazakallahu khair. So. Dann geht es weiter. Ayah 26. Wahrlich, Allah scheut sich nicht, das Gleichnis einer Mücke zu prägen oder von irgendetwas darüber hinaus, sei es größer oder kleiner. Die, die glauben, wissen, dass es die Wahrheit ihres Herrn ist, voller Weisheiten. Diejenigen aber, die nicht glauben, sagen spöttisch, was soll Allah mit so einem Gleichnis schon sagen wollen? Er führt damit viele in die Irre, weil sie nicht darüber nachdenken. Das sind jetzt wieder die Worte Allahs. Also Allah zitierte die Ungläubigen, die sagen, was will Allah damit? Jetzt geht's weiter, sagt Allah Azza wa Jalla, was ist die Weisheit? Er führt damit viele in die Irre. Warum nochmal? Immer, wenn ihr lest im Koran, Allah führt in die Irre als Strafe. Ja? Weil sie nicht darüber nachdenken. Und viele führt er dadurch auf den rechten Weg. In die Irre aber führt er damit nur die Frevler, die dies aufgrund ihres Ungehorsams gegen Allah verdienen, beispielsweise die Heuchler und die anderen Ungläubigen. Und zwar Seite 51, Allah sagt, Sa'di sagt über diese Ayah, anschließend geht er darauf ein, welche Weisheit dahinter steckt, dass er einige in die Irre gehen lässt und dass dies seine Gerechtigkeit ist. Der Erhabene sagt, doch lässt er damit nur die Frevler in die Irre gehen. Also diejenigen, die Allah nicht gehorchen und sich gegen seinen Gesandten auflehnen. Dann sagt er weiter, so erfordert es die Weisheit des Erhabenen, sie in die Irre gehen zu lassen, weil sie sich für die Rechtleitung nicht eignen, weil sie es nicht wollen. Ja. Dann sagt As-Sa'di rahimahullah, Frevel ist von zweierlei Art. Also wieder notieren, zwei Formen des Fisq. Es geht jetzt um Fisq, Frevel, Fisq. Frevel, der außerhalb der Religion steht, also jener, bei dem man nicht glaubt, wie in diesem und anderen Versen erwähnt wird. Also diese Form von Fisq hier in dieser Aya meint den großen Fisq. So wie es großen Kufr gibt, kleine Kufr. Große Heuchelei, kleine Heuchelei. Große Dhulm, Ungerechtigkeit, kleine Ungerechtigkeit. Gibt es großen Fisq und kleinen Fisq. Groß bedeutet immer, das führt zum Austritt aus dem Islam. Klein bedeutet, es ist eine Riesensünde, aber es führt nicht zum Austritt aus dem Islam. Also er sagt hier, also jener, bei dem man nicht glaubt, wie in diesem und anderen Versen erwähnt. Und Frevel, also die andere Form, bei dem man nicht aus dem Glauben austritt, wie in den Worten des Erhabenen, oder ihr glaubt, wenn ein Frevler zu euch mit einer Kunde kommt, dann schafft Klarheit, damit ihr nicht einige Leute in Unwissenheit mit einer Anschuldigung trefft und dann über das, was ihr getan habt, Reue empfinden werdet. Und hier ist kein Käfer gemeint, sondern ein Fasiq, also jemand, der etwas übertreten hat. Es geht hier um darum, dass Allah Azza wa Jal das Gleichnis einer Mücke erwähnt. Wie Allah, haben wir gesagt, erwähnt mehrere Gleichnisse im Koran. Und er erwähnt manchmal die Spinne, die Biene und so weiter. Und die Mekkaner haben sich dann lustig gemacht und haben gesagt, was soll das? Also wenn Allah spricht, dann sollte er über großartige, gewaltige Geschöpfe reden, nicht über so winzig kleine. Sie dachten, das ist wertlos. Allah sagt hier, wahrlich, Allah scheut sich nicht, das Gleichnis einer Mücke zu prägen oder von irgendetwas darüber hinaus. Das Wort darüber hinaus kann unterschiedlich verstanden werden. In Klammern steht hier, darüber hinaus größer oder darüber hinaus viel detaillierter, also kleiner. Darüber hinaus kann beides bedeuten. Also Allah schämt sich nicht, über eine Mücke zu reden oder über einen Elefanten, über eine Kuh. Also Allah redet über was er will, also etwas Größeres. Oder eben über etwas Kleineres. Denn je kleiner, umso gewaltiger ist es. Das wissen wir auch heutzutage, je kleiner der Mikrochip ist, umso gewaltiger. Das heißt, Allah Azza wa Jalla sagt, beides macht er. Eine dritte Interpretation dieser Aya ist, darüber, ohne hinaus, darüber, also auf dem Rücken dieser Mücke. Ja, das gibt Lebewesen auf dem Rücken dieser Mücke. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Dann geht's weiter. Also, dass die Gläubigen mehr Iman dadurch tanken, durch diese Gleichnisse. Und die Ungläubigen, die wollen es nicht verstehen. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, er definiert, wer sind diese Frevler? Ein Fasiq. Ja. Diejenigen, die das Bündnis mit Allah, was ist jetzt das Bündnis mit Allah? Nämlich ihm allein zu dienen und seinen Gesandten sallallahu alaihi wasallam zu folgen. Die dieses Bündnis brechen, sie halten sich nicht daran, nachdem es geschlossen wurde. Fußnote 27. Er sagt hier, siehe 7, also Sura Al-A'raf, Aya 172. Worum geht es hier? Und zwar geht es um den Bund, als Allah subhanahu wa ta'ala die Seelen erschaffen hat, als Allah azza wa jalla über den Rücken Adams gestrichen hat und dann sämtliche Seelen hervorgebracht hat. Ja? Das ist ein Bund. Dann gibt es noch einen anderen Bund mit den Propheten. Ja, also im Koran wird das erwähnt. Und das haben sie gebrochen. Also was? Allah hat ihnen gesagt, bin ich nicht euer Herr? Und sie sagten ja. Also in der Zeit, bevor sie überhaupt gelebt haben, nur als Seelen. Und das haben sie nun gebrochen. Also es geht hier weiter. Wir waren bei Fußnote 27. Wo ist es? Ja, diejenigen, die das Bündnis mit Allah brechen, nachdem es geschlossen wurde, die Bande, welche Allah zu pflegen befahl, zum Beispiel Familienbande, zerreißen, also den Kontakt brechen, nicht pflegen und auf der Erde Unheil stiften. Das sind die Verlierer im Diesseits und Jenseits, möge Allah uns davor bewahren. As-Sa'di sagt auf Seite 51, und die trennen, was Allah befohlen hat, dass es verbunden werden soll, dazu gehören viele verschiedene Dinge. Allah hat uns befohlen, uns durch den Glauben an ihn zu binden, sowie dadurch, dass wir ihm dienen, dass wir uns durch den Glauben an ihn, an seinen Gesandten binden, dass wir ihn lieben und ehren und für seine Rechte einstehen, dass wir uns mit den Eltern, den Verwandten, den Freunden und der restlichen Schöpfung verbinden, indem wir für diese Rechte einstehen, von denen Allah uns befohlen hat, dass wir sie wahren. Nächste Ayah 28. Wie könnt ihr Allah leugnen, wo ihr doch einst nichts wart und er euch ins Leben rief? Dann lässt er euch sterben und macht euch am Tag der Auferstehung abermals lebendig, worauf ihr zu ihm zurückgebracht werdet. Also Allah Azzawajal erwähnt hier in dieser Ayah, wie gewaltig er ist. Ja, die Menschen waren nicht existent. Ja, und dann, also sie sind schwach, sie sind abhängig von Allah subhanahu wa ta'ala. Also muss man Allah subhanahu wa ta'ala dienen. Schauen wir uns an, 28. Gut, hier erwähnt er Lesarten, darauf gehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht ein. Warum? Weil aus Zeitgründen, aber das ist auch eine sehr gute Angelegenheit bei dieser Koranübersetzung, dass eben auch Lesarten auf Lesarten hingewiesen wird. Ja? Also Turja'una oder Tarji'una, ja, und was es dann für einen Unterschied ist. Die nächste Ayah, er allein ist es, der alles auf der Erde für euch erschuf. Dann wandte er sich dem Himmel zu und formte ihn ordentlich zu sieben Himmeln. Er allein besitzt Wissen um alle Dinge. As-Sa'di sagt auf Seite 53, dieser gewaltige Vers beweist, dass die Dinge grundsätzlich erlaubt und rein sind, weil sie im Zusammenhang mit Gunsterweisungen genannt werden. Also, er allein ist es, der alles auf der Erde für euch erschuf. Diese Ayah, daraus leiten die Gelehrten ab, also alles, was auf der Erde ist, ist erlaubt. Er hat es für uns erschaffen. Ausnahme, wenn Allah etwas verbietet. Also wenn Allah etwas nicht verbietet, dann bedeutet das, du darfst es benutzen. Wenn er es verbietet, dann darfst du es nicht benutzen. Also grundsätzlich ist erstmal alles erlaubt. Erst wenn wir einen Beleg haben aus Koran und Sunna, dann ist es verboten. Und diese Ayah erklärt uns, dass wir diese Welt nutzen sollen. Also wir sind nicht so, dass wir sagen, okay, wir dürfen diese Natur und so nicht benutzen. Ja, wir sollen es nicht übertreiben, dass die Natur zugrunde geht. Aber es ist nicht so, dass wir, weil einige, ja, ich weiß nicht, ob das auch im Natur, einige Naturschützler oder, also einige übertreiben es und sagen, hör mal zu, du bist hier genauso wie ein Baum und wie alles andere. Du hast nicht mehr Recht. Nee, der Baum ist für mich da. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Welt erschaffen für mich, für den Menschen. Ich soll diese Natur benutzen. Nicht übertreiben. Nicht einfach so die Natur beschädigen, aber ich darf sie nachhaltig nutzen. Ja? Dann erwähnt As-Sa'di über die Aussage, dass Allah Azza wa Jal sich dem Himmel zugewandt hat. Nochmal hier die Ayah. Dann wandte er sich dem Himmel zu. ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ. Er sagt, dieser Ausdruck, das ist sehr, sehr wichtig, liebe Geschwister. Also dieser, also Seite 54 ist sehr, sehr wichtig auch für die Aqida. Er sagt, dieser Ausdruck istawa kommt im Koran mit drei verschiedenen Bedeutungen vor. Mal geht er nicht über die wörtliche Bedeutung hinaus und bedeutet Vollkommenheit und Vollständigkeit. Das ist die erste Bedeutung. Istawa, also etwas ist vollkommen geworden, vollständig geworden. Wie in Allahs Worten über Moses, über Musa, und als er seine Vollreife und sein Ebenmaß erlangt hatte, und wie hat Allah es erwähnt, وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى. Hier geht es um Musa alayhi salam. Istawa, also er hat seine Vollkommenheit als Mensch natürlich erreicht. Das ist die erste Bedeutung. Zweitens, mal bedeutet dieser Ausdruck hoch und erhöht. Und zwar, und jetzt bitte das merken, und zwar, wenn darauf das Wort ala folgt. Istawa ala. Also auf. Wie in den Worten des Erhabenen und sich hierauf über den Thron erhob. Thumma istawa ala al-arsh. In mehreren Ayat, also siebenmal im Koran. Istawa in diesem Kontext, siebenmal im Koran. Oder zum Beispiel, damit, also eine Ayat, damit ihr euch auf ihren Rücken zurechtsetzt. Hier wurde was erwähnt? Istawa, litastawu, auch dieses Verb. Drittens, jetzt die dritte Bedeutung. Und mal bedeutet dieser Ausdruck streben, abzielen. Nämlich, wenn darauf Partikel illa folgt. Wie in diesem Vers. Istawa ila as-sama. Warum ist das wichtig? Erst einmal, was sagt er? Dies bedeutet also, nachdem der Erhabene die Erde erschaffen hatte, wandte er sich der Erschaffung der Himmel zu. Weil einige Sektenanhänger sagen, oh, guck doch mal hier, die Sahabe, die haben über diesen Vers gesagt, dies und das bedeutet das. Haben nicht gesagt, Allah wäre über dem Thron. Es geht ja auch nicht um diesen Wortlaut hier. Und hier geht es um was ganz anderes. Denn es geht hier nicht um istawa ala, sondern hier geht es um istawa ila. Und die Diskussion, ob Allah über dem Thron ist, die befasst sich mit den Ayat, wo es steht, istawa ala. Weil einige versuchen dann, guck mal, Ibn Abbas hat gesagt und Mujahid sagt, Habibi, diese Ayat, es geht gar nicht darum, dass Allah über dem Thron ist. Also nicht verunsichern lassen, oh boah, guck mal, da gab es doch einen Sahabi, der hat eine Ayah umgedeutet. Nee, er hat es nicht umgedeutet, sondern das ist eben die sprachliche Bedeutung. Warum? Weil dieses Partikel ist hier nicht ala, sondern ila. Ja? Und deswegen, liebe Geschwister, muss man seine Religion lernen. Besonders in Zeiten der Versuchungen und Scheinargumente reicht es nicht aus, dass du weißt, okay, es gibt 6 Säulen des Iman. Bei vielen Scheinargumenten brauchst du noch mehr Wissen. Ja, und deswegen müssen wir zum Beispiel so einen Tafsir von solchen Gelehrten nehmen, deren Aqida auch der Aqida der Ahlus Sunnah wal Jama'a entspricht. Dann geht's weiter, Ayah 30. Als dein Herr zu den Engeln sprach, wahrlich, ich werde auf Erden einen Vertreter einsetzen. Auf Arabisch Khalifa. Einige sagen also der Vertreter Gottes auf Erden, aber viele sagen, nee, das ist nicht richtig. Denn ein Vertreter kommt, wenn der Vorherige abwesend ist. Wann kommt ein Khalifa, also ein Vertreter, ein Nachfolger, wenn der Vorherige abwesend ist? Allah ist nicht abwesend. Allah existiert schon immer und wird immer existieren. Also was ist dann dieser Vertreter? Khalifa von wem? Dass die Menschen sich vertreten. Eine Generation geht, kommt die nächste Generation. Also eine, ich werde auf der Erde jemanden machen oder legen, die sich selbst vertreten werden. Ja? Was steht hier, Fußnote 29? Statthalter, die als Stellvertreter Allahs dafür Sorge tragen, dass sie in Gehorsam gegenüber ihm bewohnt und zum Gedeihen gebracht wird. Also das ist diese eine Interpretation. Also Stellvertreter Allahs. Die andere Bedeutung von den Gelehrten sagt, nein, Allah ist nie abwesend, dass er vertreten werden muss, sondern die Menschen unter sich vertreten sich. Ja, das sind die zwei Deutungen diesbezüglich. Genau. Dann geht es hier weiter in dieser Aya. Als dein Herr zu den Engeln sprach, wahrlich, ich werde auf Erden einen Vertreter einsetzen, sagten sie, also die Engel, willst du etwa jemanden einsetzen, der auf ihr Unheil stiftet und Blut vergießt, wo wir doch mit deinem dir zustehenden Lob unablässig preisen und dich erhaben erklären über jegliche Zuschreibung, die deiner nicht geziemt, und dich in deiner Vollkommenheit und Herrlichkeit rühmen? Allah antwortet, ich weiß, was ihr nicht wisst über diese Weisheit seiner Schöpfung. Nur so zur Info zu dieser Koranübersetzung. Alles, was in Klammern ist, kannst du weglassen, also wenn du möchtest. Also wer einfach nur die Übersetzung an sich, ohne die Bedeutung jetzt oder ohne mehr Details zu lesen, der einfach das, was in Klammern ist, kannst du weglassen. Die Klammern sind nur zusätzliche Infos. Okay? Also, was sagt As-Sa'di, rahimahullah ta'ala, Seite 56, und zwar über die Aussage, wo wir dich doch lobpreisen. Das heißt, wir erklären dich in einer Weise für rein, also fehlerfrei, die deinem Lob und deiner Majestät entspricht. Und deiner Heiligkeit Lob singen, also wir preisen dich, lobpreisen dich, und wir Lob singen Heiligkeit, deine Heiligkeit. Möglicherweise ist damit gemeint, wir erklären dich für heilig, wobei das Lam in Nuqaddisu Laka im Arabischen eine Ergänzung zur Spezifizierung und zur aufrichtigen Hingabe ist. Also den Aspekt, den brauchen wir jetzt nicht näher zu berücksichtigen, nur dass es geht hier um Sachen, die Ulama sagen, im Arabischen könnte man auch einen Buchstaben weglassen und die Bedeutung wäre ähnlich. Warum fügt Allah diese Partikel? Geht's darum, ja? Warum fügt Allah diese Partikel zu? Natürlich nicht unsinnig. Ja? Also erhaben ist Allah Azza wa Jalla darüber. Aber diese Details bedürfen ein bisschen Arabisch. Ja? Deswegen brauchen wir da jetzt nicht in so einem kompakten Tafsir länger darauf einzugehen. Auf jeden Fall, es kann aber auch bedeuten, wir reinigen uns für dich. Also, das sollst du dir merken. Also diese Aya, وَنُقَدِّسُ لَكْ, entweder wir heiligen dich, was soll das heißen? Also wir erklären dich zu heilig, zu jemandem Heiligen. Aber was ist heilig? Unfehlbar. Ja, also vollkommenem. Er hat keine Mängel. Wir erklären dich dazu. Oder die zweite Bedeutung ist, wir reinigen uns, damit wir dich anbeten können. Wir läutern uns. Wir erziehen uns, damit wir dich anbeten können. Also beides. Entweder Allah ist der Heilige hier, also der Unfehlbare, der Vollkommene. Oder gemeint ist, die Engel, wir halten uns von den Sünden weg, sodass wir rein bleiben, um dich zu preisen und um dich anzubeten. Die Engel, liebe Geschwister, haben das nicht erwähnt, und zwar willst du etwa jemanden einsetzen, der auf ihr Unheil stiftet und so weiter, als Einwand. Die Engel sind Diener Allahs, sie widersetzen sich Allah nicht. Das war kein Einwand, sondern eine Frage nach der Weisheit. Also nicht, dass man denkt, das wäre ein Einwand der Engel gewesen, sondern es ist eine Frage nach der Weisheit. Und das erklärt uns, du darfst gerne fragen, ja Rabbi, was ist denn die Weisheit hinter diesem Gebot oder jenem Gebot oder hinter diesem Schicksalsschlag und jenem Schicksalsschlag? Wenn du es nicht als Anklage gegen Allah sagst, sondern nur als Frage nach der Weisheit, ist kein Problem. Aber wenn du Allah anklagen möchtest, wie kannst du nur, möge Allah uns davor bewahren, das ist natürlich haram. Allah sagte, ich weiß, was ihr nicht wisst. Nächste Aya. Er lehrte Adam die Namen und deren Bedeutung alle. Also aller Lebewesen und Dinge. Dann legte er sie, also diese Begriffe, den Engeln vor und sagte, so nennt mir ihre Namen, wenn es wahr ist, was ihr sagt, Also was bedeutet das? Nämlich, dass ihr besser und der Ehre würdiger seid als die Menschen. Die Engel haben mir gesagt, ja Rabbi, also diese Menschen, die werden Blut vergießen. Hier ist natürlich eine Riesendiskussion bei den Tafsir-Gelehrten. Woher wussten sie das, die Engel? Da gibt es Theorien. Entweder die Dschinn waren auf der Erde und haben Blut vergossen. Oder Allah hat ihnen berichtet, das ist die andere Version, dass der Mensch Blut vergießen wird. Oder die Zusammensetzung des Menschen an sich, aus Erde und so, daraus haben die Engel abgeleitet, das müsste jemand sein, der wohl Probleme machen wird. Oder dass die Tatsache, dass er ein Khalifa ist, also dass sie sich vertreten werden, ist Konfliktpotenzial, also wird es zum Blutvergießen kommen. Also es gibt die verschiedensten Versuche zu erklären, wie dem auch sei. Irgendwie haben es die Engel gewusst. Ob historisch vor dem Menschen oder durch Erläuterung von Allah, was er aber nicht erwähnt hat, das ist egal. Auf jeden Fall, die Engel haben es dann irgendwie herausgefunden, dass der Mensch Unheil stiften wird. So, jetzt sagt ihnen Allah Azza wa Jal, guckt mal, ihr kennt ja gar nicht alle Begriffe. Sie haben gesagt, Allahu A'lam, wir wissen nicht, was diese Begriffe bedeuten. Dann, damit wollte er ihnen erklären, also wisst ihr doch nicht alles. Auch nicht die Weisheit, warum Allah die Menschen erschaffen hat. Ja. Also, was sagten sie? Da antworteten sie, heilig und erhaben bist du. Wir besitzen kein Wissen, außer das, was du uns gelehrt hast. Wahrlich, du allein bist der Allwissende und Allweise. Also hier seht ihr wieder zum Beispiel, warum steht da zweimal du? Ja, genau. Innaka anta. Ja, du allein bist der Allwissende und Allweise. Und das hat rhetorische Aspekte. Ja, das nochmal zu untermauern, nochmal zu bestätigen. Also du alleine bist es. Es ist genauso im Deutschen, wenn du sagst, du warst es doch. Du hast getrunken. Ja, oder hast das, also du willst es nochmal bestätigen. As-Sa'di sagt auf Seite 57, und er lehrte Adam die Namen alle, also die Namen der Dinge und ihre Bedeutung. Er lehrte ihn also die Worte und deren Bedeutung, bis hin zu Formen wie große Holzschüssel und deren Verkleinerungsform Holzschüsselchen. Also das sind ja nur Beispiele jetzt, ja, das ist keine Überlieferung, dass es so war, sondern er hat nur Beispiele jetzt erwähnt. Also die Begriffe aller, in allen Sprachen oder in einer Sprache, was auf Arabisch, was nicht auf Arabisch, Allahu A'lam, wissen wir nicht. Wir wissen nur, es kann Arabisch sein, muss nicht, aber wir wissen nur, dass Adam Wissen bekommen hat. Und das zeigt, wie wichtig Wissen ist. Das zeigt, wie wichtig Sprache ist. Ja. As-Sa'di sagte dann weiterhin, der Allwissende, weil die Engel sagten ja, du bist der Allwissende. Was heißt jetzt Allwissende? Und As-Sa'di, rahimahullah, gehört zu den Gelehrten, die sich auch mit den Namen Allahs beschäftigt haben und auch einiges darüber geschrieben haben. Der Allwissende ist derjenige, dessen Wissen alles umfasst und der nichts verpasst. Ihm entgeht nicht mal das Gewicht eines Staubkörnchens in den Himmeln und auf der Erde und auch nichts, was kleiner oder größer ist. Das ist abgeleitet von einer Ayah. Und das versuchen ja die Gelehrten sehr oft, ja, dass sie dann, wenn sie überhaupt reden oder schreiben, dann koranisch sprechen. Was heißt koranisch? Anstatt mit deinen Worten es zu beschreiben, mit den Worten Allahs es zu beschreiben. Das ist natürlich viel schöner. Und insbesondere auch Ibn al-Qayyim ist sehr, also eine Persönlichkeit, die sehr koranisch spricht. Ja, also anstatt dass es mit seinen eigenen Worten umschreibt es mit den Worten oder Ayat aus dem Koran. Der Allweise, das war jetzt der Allwissende, der Allweise ist derjenige, der über die vollkommene Weisheit verfügt, welcher sich kein Geschöpf entziehen und der kein Befehlsempfänger ausweichen kann. Er hat alles in Weisheit erschaffen und befiehlt nur mit Weisheit. Und jetzt definiert er, was Weisheit ist. Er sagt, Weisheit bedeutet, dass man den Dingen ihren gebührenden Platz zuweist. Das ist Weisheit. Den Dingen ihren gebührenden Platz zuweist. Dass du nicht etwas irgendwo hinlegst, wo es nicht passt. Nee, an der richtigen Stelle. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, definierte Weisheit, indem er sagte, es ist das Richtige zu tun, zur richtigen Zeit, auf richtige Art und Weise. Das ist Weisheit. Und Weisheit geht nur durch Wissen. Ohne Wissen kannst du nicht weise sein. Also Weisheit baut auf dem Wissen auf, deswegen verbindet Allah subhanahu wa ta'ala diese beiden Namen sehr oft im Koran. Es geht weiter. Er sprach, also Allah subhanahu wa ta'ala, Adam, nenne ihnen die Namen. Und nachdem er den Engeln die Namen genannt hatte, sprach Allah, habe ich euch Engel nicht gesagt, dass ich alles weiß, was sich in den Himmeln und auf Erden verbirgt und dass ich weiß, was ihr offen kundtut und was ihr in eurem Hintersten hegt. Also Allah bestätigt nochmal, bitteschön, ihr kennt diese Namen nicht, Adam kennt sie, also Allah Azza wa Jalla hat mehr Wissen über den Menschen und wie fähig der Mensch ist. As-Sa'di sagt auf Seite 59, diese Verse enthalten Ermahnungen und Zeichen. Die Worte Allahs des Erhabenen werden bestätigt. Es wird bestätigt, dass er weiterhin spricht. Also diese Ayat hier, jetzt wieder Aqidah technisch. Das bestätigt, Allah spricht, im Gegensatz zu den Sekten, die sagen, Allah spricht nicht. Und zwar sagt er, die Worte Allahs des Erhabenen werden bestätigt. Es wird bestätigt, dass er weiterhin spricht. Also nicht, was heißt weiterhin spricht? Weil die Asha'ira und so, die sagen, Allah hat einmal gesprochen, dann nie wieder. Also schon immer hat er gesprochen, aber er spricht nicht neu. Also als er Adam erschaffen hat, hier diese, das war keine neue Rede, sondern er hat zu Adam schon immer gesprochen, in der Vergangenheit. Das muss man nicht verstehen. Auf jeden Fall, er sagt, und dass er weiterhin spricht. Also der hat doch zu diesem Zeitpunkt hat er mit Adam gesprochen. Zu jenem Zeitpunkt hat er mit Musa gesprochen, a.s., oder nicht? Dass er sagt, was er möchte und über das spricht, was er möchte. Dass er allwissend und allweise ist. Wenn dem Diener die Weisheit Allahs hinter einigen Teilen der Schöpfung und einigen Befehlen verborgen bleibt, so muss man sich ihm dennoch ergeben, seinem eigenen Verstand misstrauen und sich die Weisheit Allahs eingestehen. Ja, das ist die Einstellung eines Muslims. Allah weiß mehr als ich. Allah ist viel weiser als ich. Wenn ich etwas nicht nachvollziehen kann, dann bin ich das Problem und nicht das Gebot Allahs subhanahu wa ta'ala. Ayah 34, und als wir zu den Engeln und den anwesenden Dschinn sagten, das ist auch ein wichtiger Aspekt, diese Klammer hier, denn das ist ja die Frage, warum musste Iblis sich niederwerfen, wenn die Rede an die Engel gerichtet war? Die Antwort lautet, und als wir zu den Engeln und den anwesenden Dschinn sagten, so Punkt, aus, Ende, Schluss. Weil diejenigen, die diese Frage stellen, ja, Iblis selbst hat ja nicht zu Allah gesagt, ja Rabbi, hast du mir gesagt, ich soll mich niederwerfen? Hat Iblis das gesagt? Oder hat er gesagt, nee, mach ich nicht, ich bin besser als er? Wäre dieser Einwand korrekt, dass Iblis gar nicht angesprochen war, wäre doch Iblis der Erste, der das gesagt hat, ja Rabbi, Entschuldigung, du hast doch mit den Engeln geredet. Du hast mit mir geredet. Ich bin ein Dschinn. Ich bin kein Engel. Hat Iblis das gesagt? Nein. Als Allah ihn gefragt, warum hast du dich nicht niedergeworfen? Hat er geantwortet, ich bin besser. Also hat Iblis verstanden, dass er auch sich niederwerfen muss. Ist das klar? Also von daher braucht man da nicht lange Iblis zu verteidigen. Ja? Sondern Iblis selbst hat gestanden, ja, ich wollte nicht, weil ich besser bin. Möge Allah uns vor seinen Intrigen bewahren. Allah sagt also, werft euch vor Adam nieder, in Ehrerbietung, nicht zur Anbetung. Das ist auch sehr wichtig. Also, die Niederwerfung der Engel war eine Niederwerfung des Grußes und nicht Anbetung. So wie bei den Eltern und den Geschwistern von Yusuf a.s. Damals war das erlaubt. Und mit dem Islam wurde es verboten. Was das Anbeten? Na, das Anbeten war schon immer verboten. Es geht hier um was? Um das Begrüßen. Darf ich jemanden begrüßen, indem ich mich niederwerfe oder verbeuge vor ihm? Früher, ja. Aber mit der Entsendung des Propheten sallallahu alaihi wasallam wurde das verboten. Also, die Engel haben sich niedergeworfen aufgrund des Grußes, ja, und nicht aufgrund der Anbetung. Sie haben ja nicht Adam angebetet. Sie haben auch nicht Allah angebetet, wobei Adam vor ihnen war, wie einige es sagen. Nee, das war eine Anbetung Allahs, nur Adam war vor ihnen. Nee. Denn Allah sagte, wirft euch vor Adam nieder. Er hat nicht gesagt, wirft euch vor mir nieder. Er sagte, wirft euch vor Adam nieder. Okay? Also werft euch vor Adam nieder in Ehrerbietung, nicht zur Anbetung. Da warfen sie sich alle nieder, außer Iblis, der sich weigerte, da er hochmütig war und deshalb zu einem der Ungläubigen wurde. Er war ja jemand, der Allah angebetet hat. Ja, möge Allah uns festigen. Ja, und eine hohe Stellung hatte. Deswegen war er auch immer mit den Engeln zusammen, weil er so gut war. Ja, aber dann, möge Allah uns bewahren vor der Abwendung von der Religion, hat er aufgrund von Hochmut den Glauben verlassen. Dann geht es weiter. Und wir sprachen, O Adam, wohnt du und deine Ehefrau Eva, also Hawa, im Paradiesgarten und esst beide reichlich von seinen Früchten, von wo auch immer ihr wollt. Aber nähert euch diesem einen Baum nicht, dann würdet ihr aufgrund eures Ungehorsams zu den Ungerechten gehören. As-Sa'di sagt auf Seite 60, aber naht euch diesem Baum nicht, einem der Paradiesbäume. Allah weiß am besten über ihn Bescheid. Er verbot ihnen, um sie zu prüfen oder aufgrund einer Weisheit, von der wir nichts wissen. Also er sagt hier, wir wissen nicht, was für ein Baum. War das ein Apfelbaum, Orangenbaum, Allahu A'lam, es war ein Baum. Ist auch egal, was für ein Baum das war. Und warum hat Allah es ihnen verboten? Das Sa'di sagt, wissen wir nicht. Das ist eine Prüfung und das war's. Das heißt, du musst nicht jedes einzelne Detail kennen. Warum war das so? Du weißt, Allah ist der Allwissende, überlass es Allah subhanahu wa ta'ala. Er sagt weiter auf Seite 61, als ihr Feind ihnen immer weiter einflüsterte und ihnen den Verzehr der verbotenen Frucht schön redete, bis er sie davon entfernte, sie also dazu brachte, aufgrund seines Schönredens einen Fehler zu begehen, und er schwor ihnen, das steht in Surat al-A'raf, nicht hier in Surat al-Baqarah, damit wir auch verstehen, wie kann Adam, er wusste doch, der soll sich in Acht nehmen vor Iblis. Ja, aber er hatte sich nicht vorstellen können, dass dieser Feind, er wusste, er ist ein Feind, aber dass Feinde schwören und dabei lügen. Das hat er sich nicht gedacht. Eine andere Ansicht ist, er hat es vergessen. Also entweder er wusste, okay, Iblis, das ist ein Feind, der will mir nichts Gutes. Aber der hat jetzt geschworen. Also, und er wird ja doch nicht bei Allah schwören und noch lügen. Also so sehr dachte er, wird er es nicht übertreiben. Das ist eine Deutung. Die andere Deutung lautet, er hat vergessen, dass Iblis ihm etwas antun will an Schlechtem. Also Sa'di sagt, aufgrund seines Schönredens einen Fehler zu begehen, und er schwor ihnen bei Allah, ich gehöre wahrlich zu denjenigen, die euch guten Rat geben. Diese Sachen ließen sich von ihm, deswegen ließen sie sich von ihm verleiten und gehorchten ihm. Dann geht es weiter. Und wir sprachen, O Adam, wohnt du und deine Ehefrau, ja, diese Eier hatten wir, der Satan aber ließ sie straucheln, indem er nicht aufhörte, sie mit Einflüsterungen zu bedrängen und ihnen die Köstlichkeit der Früchte des verbotenen Baumes auszuschmücken. Und so brachte Allah sie hinaus aus dem Paradiesgarten. Und wir sagten zu Adam, seiner Frau und dem Satan, hinunter mit euch auf die Erde, einer als Feind des anderen. Und auf der Erde sollt ihr für eine bestimmte Zeit eure Wohnstätte und eure Versorgung haben. Hier gibt es auch immer wieder die Frage, Iblis wurde doch vom Paradies verbannt, als er sich nicht niederwerfen wollte. Also er war draußen und Adam war im Paradies. Ja gut, dann hat er halt von draußen ihn gerufen, wo ist das Problem jetzt? Also ja, das ist keine großartige Sache. vor, also er war nicht mehr in der, im Paradies, Iblis, ja. Weil einige sagen, nee, es gab, Iblis hat sich in eine Schlange verwandelt, diese Schlange ist dann rein. Das sind israelitische Überlieferungen, die können wir zwar erwähnen, aber wir dürfen nicht glauben, dass sie der Wahrheit entsprechen, wenn wir keinen Beleg aus Koran und Sunna haben. Und das brauchen wir gar nicht, dass wir sagen, Iblis hat sich in eine Schlange umgewandelt. Andere Tafsir-Gelehrte sagen, es war nicht das Paradies. Adam war nicht im Paradies. Im Paradies, das Paradies an sich. Warum sagen sie das? Ja, wie konnte dann Iblis ihn in die Irre führen? Das, all diese Interpretationen brauchen wir nicht. Iblis war vor dem Paradies, Adam war im Paradies und Iblis hat mit Adam gesprochen. Punkt, aus, Ende, Schluss. Ja? Und wenn wir heute mit dem Telefon reden können, dann hat Iblis auch bestimmt irgendwie eine Möglichkeit, aus der Ferne mit Adam zu reden. Ja? Ja, aber er war nicht mehr im Paradies. Die Frage ist, wie konnte Iblis Adam in die Irre führen, obwohl Adam im Paradies ist und Iblis ist draußen? Ja? Das stellen, da stellen sich einige die Frage. Die Antwort lautet, ganz einfach, er war vor der Tür, hat geredet, zum Beispiel. Oder er konnte halt lauter sprechen. Oder Allahu A'lam. Die Djinn, wissen wir, sind zu vielem fähig. Bitteschön. Ja, ja, er wusste, dass es Iblis ist. Deswegen hat ja Iblis geschworen, ich will euch nur etwas Gutes. Ja? Wenn er nicht wusste, dass es Iblis ist, dann hätte Allah subhanahu wa ta'ala ja ihn nicht so getadelt, Adam. Dann hätte Adam gesagt, ich wusste nicht, dass es Iblis ist. Aber Adam hat gesagt, tut mir leid, wie wir inshallah ta'ala gleich sehen werden. Aber an dieser Stelle machen wir jetzt mal eine Pause, inshallah eine größere, bis nach Salat al-Maghrib bihawlillahi ta'ala. Wa sallillahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.